zwei Kriege haben die Römer bereits im Kampf um die Vorherrschaft über das Mittelmeer gegen die Karthager geführt, haben der einstigen Großmacht ihre Überseebesitzungen genommen und schließlich im Jahr 201 vor Christus einen erniedrigenden Friedensvertrag diktiert. Doch Karthago erholt sich schnell. Landwirtschaft, Handwerk und Handel florieren. Und so wächst in Rom bald die Überzeugung, dass die Karthager nur durch eines wirklich zu bezwingen sind. Ein finales Exempel. Verbrechen der Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von Geo Epoche und RTL Plus.
Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit, dem Geo Epoche Podcast über die dunkle Seite des Menschen und der Macht über alle Zeiten hinweg. Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. Die Geschichte, die sich hinter diesem berühmten lateinischen Ausspruch verbirgt, die erzählen wir in dieser Folge. So haben wir es am Ende der letzten Folge ja auch versprochen. Und dafür müssen wir zurück in die letzten Jahrhunderte vor Christi Geburt reisen. Das ist eine besonders dramatische Epoche der Antike, denn damals, da bekämpfen sich im Mittelmeerraum zwei Großmächte. Einmal die Römische Republik und dann das nordafrikanische Karthago. Diese beiden Mächte prallen damals gleich in mehreren Kriegen aufeinander. Das ist ein Konflikt, der bis heute nachhallt. Das liegt zum einen natürlich an den Menschen dahinter, also quasi dem Personal der Geschichte, allen voran der berühmte karthagische Feldherr Hannibal, der ja mit seiner Armee und seinen Elefanten die Alpen überquert, berühmte Episode der Geschichte, um dann die Römer in ihrer Heimat anzugreifen. Das liegt aber natürlich auch daran, dass der Stadt Karthago dann ein wirklich schreckliches Schicksal zuteil wurde. Was die Karthager damals erleben mussten und welche Rolle der Römer dabei spielt, dem man das eingangs erwähnte Zitat zuschreibt, Cato, dürfte dem einen oder der anderen im Lateinunterricht schon begegnet sein. Also was damals passiert ist, das erfahren wir gleich. Vorher wollen wir einmal klären, was denn dieses Karthago eigentlich ist und wie es ja zu der Rivalität zwischen den beiden Großmächten gekommen ist. Ich bin Insa Bethke, Redakteurin bei Geo Epoche und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Dr. Anja Fries, die unsere Ausgabe Karthago und die Welt der Phönizier betreut hat. Hallo Anja, schön, dass du da bist.
Danke, liebe Insa, und auch von mir ein herzliches Willkommen an alle, die uns zuhören.
Ja, also Anja, erzähl mal, warum waren die Römer so unglaublich versessen darauf, sich mit Karthago anzulegen?
Dazu müssen wir, glaube ich, erstmal klären, was Karthago überhaupt war. Karthago war eine äußerst mächtige Stadt in Nordafrika und lag nahe des heutigen Tunis in Tunesien an der Mittelmeerküste. Gegründet wurde sie von phönizischen Siedlern, und zwar unter dem Namen Karthadatsch.
Klingt toll.
Was so viel wie neue Stadt bedeutet. Das war ungefähr so um das Jahr 800 vor Christus. Den Ort an der Küste haben die Phönizier natürlich nicht zufällig gewählt. Er lag gut geschützt auf einer Halbinsel. Und zugleich lag diese Halbinsel an der Schnittstelle einiger der wichtigsten Handels- und Kommunikationswege der damaligen Zeit. Und zwar den Handels- und Kommunikationswegen zwischen der Levante-Küste im Osten, also der alten Heimat der Phönizier, und Spanien im Westen, Innerafrika im Süden und Südeuropa im Norden. Also eine sehr, sehr günstige Lage, und dank der entwickelt sich Karthago innerhalb weniger Jahrzehnte zum bedeutendsten Ort der ganzen Region. Lage ist das eine, das andere sind aber auch noch Begabungen, die Karthager hatten. Die Stadt ist nämlich auch für ihre Handwerkserzeugnisse berühmt, unter anderem für die Herstellung eines sehr begehrten Farbstoffs, nämlich Purpur.
Ja, und wer diesen Funfact noch nicht kennt, gewonnen wurde dieser Farbstoff, also Purpur, aus dem Drüsensekret bestimmter Schnecken. War sehr teuer, das Zeug.
Genau, sehr teuer. Aber Purpur war auch nicht das Einzige, was die Karthager hergestellt haben und gehandelt haben. Sie haben auch gehandelt mit Metallwaren, mit Getreide, Olivenöl und Wein. Und dieser Handel macht die Stadt eben unglaublich reich.
Ja, unglaublich reich. Und dann wird sie aber auch noch unglaublich mächtig. Wie kam das?
Als die Heimatregion der Phönizier im östlichen Mittelmeer von Fremdmächten erobert wird, tritt Karthago quasi sowas wie die Nachfolge im westlichen Mittelmeerraum an und greift bald selbst auf weitere Gebiete aus. Also stößt so ein bisschen, wenn man das so sagen will, in eine Art Vakuum. Mhm. Und sie breiten sich aus nach Sardinien und nach Sizilien. Und dabei annektiert Karthago tatsächlich auch schon die eine oder andere schon bestehende phönizische Siedlung.
Jetzt musst du natürlich erklären, was das alles mit Rom zu tun hat.
Ja, das hat eine Menge mit Rom zu tun. Denn so wie Karthago nun nach und nach seinen Einfluss ausdehnt, schickt sich auch der Stadtstaat Rom an zu wachsen. Anfangs allerdings noch ziemlich moderat. Die beiden Mächte schließen irgendwann um 500 vor Christus sogar einen Freundschaftsvertrag, und indem sie nämlich ihre Einflusssphären abstecken. Karthago festigt so seine Ansprüche auf Teile Sardiniens und Siziliens, Inseln, die ja quasi vor der Haustür Italiens, also der Römer, lagen.
Okay, wir halten fest, die beiden Erzfeinde späterer Jahrhunderte, die machen hier jetzt erstmal gemeinsame Sache.
So ist es. Und tatsächlich bleibt das auch nicht der einzige Freundschaftsvertrag zwischen den beiden. Interessanterweise ist Karthago auch lange diejenige Partei, die dabei das Sagen hat. Selbst als Rom um 350 vor Christus durch zahlreiche Kriege und Bündnisse zur führenden Macht in Mittelitalien aufgestiegen ist, diktiert noch immer Karthago, was die Römer dürfen und was nicht. So wird ihnen in einem Vertrag, also den Römern, wird in einem Vertrag etwa untersagt, auf Sardinien oder in Libyen, also dem Hinterland der Karthager in Afrika, Handel zu treiben oder Städte zu gründen. Die Karthager selbst wiederum, die dürfen im Kriegsfall Ortschaften in Latium plündern, also vor der Haustür der Römer.
Gut verhandelt, würde ich sagen.
Ja, kann man so sagen. 306 vor Christus fällt dann allerdings der Entschluss, sich künftig stärker gegeneinander abzugrenzen. Also der muss auf beiden Seiten, muss dieses Verlangen da gewesen sein. Und in einem weiteren Vertrag halten die beiden fest, die Römer sollen sich von Sizilien fernhalten und die Karthager vom italienischen Festland.
Ja, aber dann läuft irgendwie was schief, denn die Römer, die wollen mehr.
Ganz genau. Für den Ehrgeiz der aufstrebenden römischen Republik wird Italien bald zu klein. Im Jahr 264 vor Christus bitten dann auch noch italische Söldner, die in der ostsizilianischen Stadt Messene, das ist das heutige Messina, die Herrschaft an sich gerissen haben, erst Karthago um Beistand und dann auch Rom. Das heißt also, beide Mächte werden hier zur Hilfe gerufen. Kann nicht gut gehen.
Nee.
Beide Mächte schicken Truppen. Die Römer wollen die Chance nutzen, endlich auf Sizilien Fuß zu fassen, wo ja aber die Karthager schon sitzen. Darin entzündet sich der Konflikt, den die Römer später den ersten punischen Krieg nennen werden. Das ist abgeleitet von Punia, der römischen Bezeichnung für die Karthager. Mhm. So haben wir es ja auch noch in der Schule gelernt. Also die punischen Kriege 1-3.
Heute, du erinnerst dich gut, ich nicht mehr so genau.
Heute spricht man allerdings eher vom 1. bis 3. römisch-karthagischen Krieg. Das trifft die Gemengelage besser.
Gut, dann nehmen wir diesen präziseren Begriff. Wie ging er denn aus, der erste römische-karthagische Krieg?
Also erstmal muss man sagen, der dauerte sehr lange, nämlich 20 Jahre. Und in seinem Verlauf lernen die Römer, eigentlich bisher nur versiert als Landstreitmächte, tatsächlich Kriegsschiffe zu bauen und nun auch zur See zu kämpfen. Schließlich fallen sie sogar in Nordafrika ein. Und am Ende steht der Sieg der Römer. Die Karthager müssen sich von Sizilien zurückziehen und Rom über 10 Jahre hinweg immense Geldsummen zahlen. Das Gleichgewicht der Mächte beginnt sich also zu verschieben.
Das ist also der Beginn einer langen, erbitterten Rivalität. Jetzt müssen wir aber endlich mal auf den Namen Hannibal kommen, finde ich. Das ist der Karthager mit den Elefanten.
Genau, der Karthager mit den Elefanten. Du hast so recht. Hannibal, der spätere karthagische Feldherr und Schrecken Roms, der ist nämlich tatsächlich ein Kind dieses ersten gewaltigen Krieges. Er kommt zur Zeit dieses Krieges zur Welt. Und zwar vermutlich 247 vor Christus wird er geboren. Und im selben Jahr, auch ein kleiner Zufall, in dem nämlich sein Vater Hamilkar, Spitzname Barkas, der Blitz, den Befehl über Karthagos Truppen auf Sizilien übernimmt.
Und der hat natürlich große Pläne, also Hannibals Vater.
Richtig, der hat große Pläne, der leitet die eigene Dynastie, auch also die Barkiden leitet er her seit Gründungszeiten von Karthago. Und den treibt jetzt also diese Niederlage im ersten Krieg gegen die Römer dazu, neue Ressourcen zu erschließen.
Ja, das heißt konkret, sie brauchen neue Einkommensquellen, denn Karthago muss ja, hast du eben erwähnt, Reparationen an Rom zahlen und sie brauchen natürlich auch Geld, um ihre ganzen Waffen zu ersetzen und so weiter.
Genau, Karthago braucht Geld und Hamilkar braucht natürlich Geld. Und deshalb zieht er mit einem Heer nach Iberien, also in der Region in heutigen Spanien, weil es dort reiche Edelmetallvorkommen gibt. Und das dort vorhandene Gold und Silber, diese Edelmetalle sind entscheidend für den Wiederaufbau der karthagischen Machtbasis. Und dort in Spanien wird nun Hannibal groß und er wächst unter Soldaten auf, in einer durch und durch kriegerischen Atmosphäre und zudem eben in einer Atmosphäre, die von Hass auf Rom geprägt ist.
Ja, es gibt da ja so eine berühmte Geschichte, dass Hannibal als Kind einen bestimmten Schwur leisten musste. Erzähl mal kurz, was es damit auf sich hat.
Ja, das ist eine Überlieferung und laut der ließ Hamilkar, also der Vater Hannibals, seinen Sohn, damals noch ein Kind, schwören, Rom zeitlebens zu bekämpfen. Aber wie gesagt, das ist eine Überlieferung, das heißt nicht, dass dieser Schwur wirklich stattgefunden hat. Tatsächlich wird die Geschichte von der Geschichtsforschung eher als Erfindung gewertet und ins Reich der Legenden verwiesen.
Okay, wir bleiben jetzt hier möglichst bei den Fakten. Hannibal kämpft gegen Rom, das steht fest. Und als sein Vater stirbt, da übernimmt er dann auch die Führung der Karthager in Spanien. Lassen wir einmal schauen, was macht jetzt Hannibal so außergewöhnlich?
Also er muss sich tatsächlich noch gegen ein paar Konkurrenten durchsetzen, schafft das aber und wird dann der Nachfolger seines Vaters. Und er ist ein geborener Anführer, er ist ein brillanter Stratege, jemand, der für seine Soldaten nicht nur Befehlshaber ist, sondern tatsächlich eben auch Vorbild. Trotz seiner sehr hohen adeligen Herkunft lebt er zum Beispiel genauso wie seine Männer, also lebt genau dasselbe harte Leben wie sie. Und sein taktisches Genie zeigt sich tatsächlich früh, nämlich kurz nachdem er mit Ende 20 Oberbefehlshaber wurde, greift er die Stadt Sagunt an der Ostküste Spaniens an. Und die greift er an, weil die sich der Hegemonie Karthagos widersetzt hat und kann sie tatsächlich nach langer Belagerung im Jahr 219 vor Christus einnehmen und gewaltige Beute machen. Die Beute schickt er zu einem Teil nach Karthago und füllte mit dem anderen Teil seine Kriegskasse auf. Gerade noch rechtzeitig, muss man sagen, denn schon ein Jahr später, 218 vor Christus, erklärt Rom Karthago erneut den Krieg, nämlich angeblich, weil es eine Bündnispflicht mit Sagunt zu erfüllen hatte.
Da haben wir jetzt also den zweiten römisch-karthagischen Krieg, der da beginnt. Und Hannibal, der entschließt sich jetzt ja mit seinen Truppen inklusive Elefanten die Alpen zu überqueren. Was steckt hinter diesem verrückten Plan?
Hannibals Plan ist verrückt, ungewöhnlich und höchst riskant. Er will den Römern zuvorkommen, denn statt auf den direkten Angriff zu setzen, will er den Krieg zu den Römern selbst tragen, also Italien selbst erobern. Das Problem dabei ist nur, Rom kontrolliert mittlerweile den Bereich des Mittelmeers dort. Auf dem Seeweg geht also nichts. Mhm. Und deshalb entscheidet er sich, sein Heer zu Fuß von Spanien über die Alpen Richtung Italien zu führen. Eine gewaltige Streitkraft mit etwa 90.000 Soldaten zu Fuß, 12.000 Reitern und rund 40 Kriegselefanten.
Das muss man sich wirklich als logistischen Albtraum vorstellen. Das war eine Mission, die man nicht proben kann.
Genau, es war wirklich Wahnsinn. Steile Berghänge, eisige Temperaturen, Angriffe von keltischen Kriegern. Hannibals Männer leiden unter Kälte und Hunger. Sie werden von Lawinen bedroht. Viele verlieren ihr Leben, also nicht nur Menschen, auch viele Tiere. Über Wochen quält sich das Heer hoch und runter. Hannibal erreicht schließlich Norditalien, aber seine Armee ist da ziemlich stark dezimiert.
Ja, trotzdem verdankt Hannibal dieser Alpenüberquerung, die so viele seiner Männer das Leben gekostet hat, seinen legendären Ruf. Aber die eigentlichen Kämpfe des Krieges, die beginnen ja erst danach. Wie ging es dann weiter, als sie dann endlich sozusagen römischen Boden erreicht haben?
Tatsächlich für Hannibal sehr gut, trotz der Verluste. Er fährt Sieg um Sieg ein. Sein erster großer Erfolg ist die Schlacht am Fluss Trebia, wo er eine unerfahrene römische Armee förmlich auseinandertreibt. Danach lockt er die römischen Truppen in einen Hinterhalt am Trasimenischen See. Tausende Römer sterben. Das war ein Desaster für die Römische Republik.
Ja, und diese Schlacht wiederum war eigentlich nur ein Vorgeschmack auf das, was danach noch geschehen sollte. Stichwort Cannae.
Ja, Cannae, das ist ein Ort in der heutigen Region Apulien. Das ist wohl sein größter Triumph, muss man sagen. Im Jahr 216 vor Christus stehen dort nur 50.000 karthagische Soldaten gegen fast 90.000 Römer. Aber Hannibal gelingt ein taktisches Kunststück. Er formiert seine Truppen nämlich so, dass die Römer trotz Überzahl in eine tödliche Umzingelung liefen und niedergemacht werden. Anders kann man das nicht sagen. Was folgt, ist ein einziges Massaker. Schätzungen zufolge sterben bei Cannae an nur einem Tag bis zu 70.000 Römer. Weitere werden gefangen genommen. Ein Albtraum für Rom.
Ja, ein absoluter Sieg. Danach hätte Hannibal ja theoretisch einfach direkt nach Rom marschieren können. Aber er tut das nicht. Warum nicht?
Tatsächlich wird darüber bis heute spekuliert. Hannibal hat vermutlich nicht die Ressourcen für die Belagerung einer so stark befestigten Stadt. Stattdessen versucht er, die Bundesgenossen Roms zur Rebellion zu bewegen. Aber die meisten halten eher zu ihrem Verbündeten, also zur Römischen Republik. Und während Hannibal in Italien erfolgreich kämpfte, schlagen die Römer zurück. Die bleiben ja nicht untätig. Und zwar schlagen sie zurück in Spanien und später sogar direkt in Nordafrika.
Ja, und da sind wir am Hauptschauplatz unserer Geschichte. In Nordafrika trifft Hannibal nun auf seinen bedeutendsten Gegner. Und das ist der Römer Publius Cornelius Scipio. Dieser Mann wird derjenige sein, der Karthago schließlich in die Knie zwingt. Wie genau er das angestellt hat, das hören wir gleich ausführlich.
Genau. Scipio ist wie Hannibal ein brillanter Stratege. Nachdem Iberien verloren gegangen ist, muss Hannibal nach Nordafrika zurückkehren, um seine Heimat gegen die Römer zu verteidigen. Im Jahr 202 vor Christus treffen die beiden Kontrahenten dort im heutigen Tunesien, genauer beim Ort Zama, aufeinander. Scipio hat inzwischen gelernt, wie man mit Kriegselefanten umzugehen hat und sie neutralisieren kann. Und noch viel wichtiger, er hat Hannibals Taktik genau studiert. Hannibal wird sozusagen mit seinen eigenen Waffen geschlagen und verliert. Er kann zwar entkommen, Rom hingegen kann nun für den Frieden fordern, was es will.
Und das ist natürlich eine ganze Menge.
Richtig, das ist wirklich viel. Die Karthager müssen für immer ihre Kriegsflotte und Elefanten preisgeben, dürfen fortan nur noch mit der Genehmigung Roms Krieg in Nordafrika führen und anderswo überhaupt gar nicht mehr. Karthago wird eigentlich damit zu einem Klientelstaat Roms degradiert. Und Rom hat also auch endgültig die Kontrolle über das westliche Mittelmeer der einstigen Seemacht Karthago abgerungen.
Was wird aus Hannibal? Müssen wir jetzt natürlich noch klären.
Hannibal darf zunächst in seiner Heimat bleiben. Er hat dort auch politische Ämter, versucht Reformen einzuleiten. Aber so mit der Zeit spitzen sich wieder die Spannungen zu. Rom lässt da nicht so richtig locker, dass er noch lebt. Und er geht ins Exil, lebt dann an den Höfen mehrerer Herrscher im Mittelmeerraum, unter anderem auf Kreta, dann aber auch in Armenien und Bithynien am Schwarzen Meer. Und er ist eigentlich fortan immer auf der Flucht vor den Herrschern Roms.
Ja, und er nimmt sich dann ja schließlich selbst das Leben, vermutlich im Jahr 183 vor Christus, um nicht ausgeliefert zu werden. Man vermutet, dass er sich vergiftet hat. Einmal kurze Bilanz. Was bleibt von ihm, von Hannibal, von dieser Figur, die ja in ihrer Zeit im Grunde unbezwingbar wirkte und bis heute unvergessen ist?
Hannibal gilt als taktisches Genie und als Verkörperung unbeirrbarer Zielstrebigkeit, so viel kann man wohl sagen. Seine Strategien werden bis heute an Militärakademien studiert, aber seine Geschichte ist eben auch eine Tragödie, weil er seine Siege nicht in politische Erfolge umsetzen konnte.
Ja, aber mit Hannibals Tod ist die Geschichte von Rom und Karthago noch nicht zu Ende. Es gibt noch einen letzten, den dritten Krieg zwischen den beiden Mächten.
Ja, leider muss man sagen. Und der hat natürlich eine weitere Vorgeschichte, denn trotz vieler von Rom diktierter Einschränkungen nach dem Ende des Zweiten Römisch-Karthagischen Krieges gelingt es Karthago durch seine begabten Handwerker und Kaufleute tatsächlich wieder zu Wohlstand zu gelangen. Und lebt eine unglaubliche Blüte. Um 150 vor Christus ist die Stadt mit ihrem gewaltigen Kriegs- und Handelshafen eine der schillerndsten und reichsten Metropolen der mediterranen Welt. Und als dann eine römische Delegation 152 vor Christus Karthago besucht, da trauen die Römer kaum ihren Augen. Und ihr Fazit ist, das ist kein geschlagener Gegner mehr hier, sondern einer, der zu altem Selbstbewusstsein zurückzukehren droht. Einer der Teilnehmer dieser Delegation, das ist nun ausgerechnet der schon erwähnte sittenstrenge Senator Marcus Porcius Cato. Und der wird nach seiner Rückkehr nach Rom nicht müde, fortan jede seiner Reden im Senat mit der Forderung zu beenden, dass Karthago zerstört werden müsse, was dann ein paar Jahre später ja auch wirklich passiert.
Da haben wir es endlich, das berühmte Ceterum censeo Carthaginem esse delandum. Endlich, Anja, sind wir bei diesem Ausspruch angelangt. Jetzt müssen wir ihn übersetzen.
Genau. Übersetzt heißt das Ganze, im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. Ja, so haben es Generationen in der Schule im Lateinunterricht gelernt. Nur leider, es gibt gar keinen Beleg dafür. Das haben unsere Kollegen vom Fact-Checking anhand der wissenschaftlichen Fachliteratur zu dem Thema auch nochmal eigens überprüft. Die einzige erhaltene Quelle von Catos Worten in direkter Rede stammt nämlich von dem antiken Historiographen Plutarch. Und dieser Plutarch, der schrieb seine Werke auf Griechisch. Das berühmte Zitat ist erstmals 1841 überliefert. Im Kommentar einer Plutarch-Ausgabe. Und es ist eine freie Neuschöpfung eines deutschen Philologen. Wenn auch eine schöne, muss man sagen.
Tja, auf nichts ist Verlass. Danke, liebe Anja, für diesen kurzen Ritt durch die römisch-karthagische Geschichte. Und den setzen wir jetzt ja noch fort. Jetzt hören wir, wie die Römer das umsetzen, was Cato nie wortwörtlich so gefordert hat, was dann aber schreckliche Realität wurde in der historischen Reportage, die Johannes Strempel über die Zerstörung Karthagos durch die Römer geschrieben hat. Es liest Peter Kämpfe.
Dieser Krieg ist anders als die vorherigen Kriege Roms gegen Karthago. Kein Feldzug, bei dem es vor allem um Eroberung oder Beute machen geht, um Expansion oder Einfluss. An seinem Ende soll auch kein Friedensschluss stehen, denn dies ist ein Vernichtungskrieg. Wenn er vorbei ist, soll einer der zwei Kontrahenten nicht mehr existieren. Beide Seiten wissen das. Rom ist entschlossen, Karthago um jeden Preis und auf ewig auszulöschen. Karthago stemmt sich mit dem Mut der Verzweifelten dagegen. Und weil der eine wie der andere verstanden hat, dass es um alles geht, greifen die Kontrahenten zu immer grausameren Mitteln, je länger der Kampf anhält. Zwei quälende Jahre zieht sich die Belagerung Karthagos schon, als römische Truppen in einer Frühlingsnacht des Jahres 147 vor Christus erneut einen Angriff wagen und zum ersten Mal die als unüberwindbar geltenden Mauern der Stadt erklimmen. Eine Gruppe gelangt auf die andere Seite der Befestigungen, die Männer öffnen von innen ein Tor. 4000 Soldaten strömen nun in das Viertel Megara, ein weites ländliches Areal nördlich des Stadtzentrums. Einzelne Bauernhäuser stehen hier zwischen üppigen Obstgärten, Weinbergen und Olivenhainen, die in alle Richtungen durchzogen sind von niedrigen Mauern, Brombeerhecken und Wassergräben. Bald nach den ersten Handgemengen zwischen Verteidigern und Eindringlingen ordnet der römische Befehlshaber jedoch den Rückzug an. Zu unübersichtlich erscheint ihm das Terrain, zu geeignet für Hinterhalte in der Dunkelheit. Doch die Rache der Karthager für den kurzen Angriff ist über alle Maßen fürchterlich. Am nächsten Morgen befiehlt Hasdrubal, ein Feldherr, der sich in dieser dunklen Zeit zum Tyrannen Karthagos aufgeschwungen hat, alle in der Nacht gefangenen Legionäre auf die Stadtmauer zu schaffen. Im Angesicht der Römer vor den Toren, so der Geschichtsschreiber Appian, lässt er die Unglücklichen foltern, ihnen mit Eisenhaken die Augen, Zungen und Geschlechtsteile herausreißen, die Fußsohlen aufschneiden, Finger abhacken, die Haut vom Leibe ziehen. Karthagische Soldaten stoßen die Verstümmelten noch lebend in die Tiefe. Es ist eine eindeutige Botschaft. Im dritten Jahr dieses dritten Krieges gegen Rom kennt Karthago keine Gnade mehr. Noch am selben Tag beginnen die Römer ein gewaltiges Befestigungswerk vor den Stadtmauern zu errichten, um die Metropole endgültig zu bezwingen. Das letzte Kapitel in dem epischen Ringen der beiden Mächte ist eröffnet. Von den vergangenen 117 Jahren haben Rom und Karthago 41 im Krieg miteinander gelegen. Und wie in einer gegenläufigen Bewegung ist mit jedem Schritt, den Rom zur Weltmacht aufstieg, Karthagos Ruhm ein Stück geschwunden. Mit der Niederlage im Ersten Römisch-Karthagischen Krieg musste das nordafrikanische Reich nicht nur seine Kolonien auf Sizilien aufgeben, sondern auch sein Prestige und Gewicht als beherrschende Seemacht des Mittelmeers an Rom abtreten. Nach dem Zweiten, einem antiken Weltkrieg mit Schauplätzen in Italien, Spanien, Nordafrika und dem griechischen Osten, verlor es alle weiteren Besitzungen außerhalb Nordafrikas, vor allem aber seine Unabhängigkeit. Denn die Römer ließen die gesamte Kriegsflotte Karthagos in Sichtweite der Stadt vor Anker gehen und die 500 unbemannten Schiffe in Brand setzen. Eindrücklicher hätten die Römer den entsetzten Bürgern nicht vor Augen führen können, dass ihre Tage als Seemacht gezählt waren. Die Karthager, die jahrhundertelang das westliche Mittelmeer kontrolliert hatten, sie spielen militärisch und politisch keine Rolle mehr, sind hinabgesunken zu einem Klientelstaat Roms. Wirtschaftlich jedoch erholt sich Karthago erstaunlich schnell von der Niederlage. Im Friedensvertrag von 201 vor Christus hat sich das Reich unter anderem verpflichten müssen, dem Imperium Romanum Kriegsentschädigungen in der astronomischen Höhe von 10.000 Talenten, das sind 260 Tonnen Silber, zu leisten, zahlbar in je 200 Talenten über 50 Jahre. Anfangs beschwert sich der römische Senat noch über den geringen Edelmetallgehalt der karthagischen Münzprägungen, ein klares Zeichen für finanzielle Nöte. Doch schon 10 Jahre später kann Karthago Rom anbieten, die gesamte noch ausstehende Summe auf einmal zu begleichen. Die römischen Senatoren lehnen die Offerte freilich ab, weil sie die nordafrikanische Metropole weiter in Abhängigkeit halten wollen. Denn die Karthager konzentrieren sich nach den verlorenen Kriegen mehr denn je auf Landwirtschaft und Handel. So lässt der 202 vor Christus geschlagene General Hannibal etwa seine Veteranen großflächig Olivenhaine anlegen. Römische Gesandte berichten zu Hause staunend von wogenden Getreidefeldern im nordafrikanischen Hinterland und riesigen Herden von Pferden, Rindern, Ziegen. Die Stadt importiert Elfenbein, Löwen und Strauße aus dem Inneren des Kontinents und verkauft sie an Partner im gesamten Mittelmeerraum, nicht zuletzt Rom. Vor allem der aus einem Sekret von Meeresschnecken gewonnene Purpurfarbstoff ist bei den Kunden begehrt, ebenso wie der süße nordafrikanische Wein, Feigen- und Granatäpfel, in Rom als punischer Apfel bekannt. Doch der Friedensvertrag von 201 vor Christus regelt neben den Reparationen noch anderes, viel weitreichenderes. Er bestimmt, dass die Karthager keine Kriegselefanten mehr halten, keine Söldner mehr anwerben und nicht mehr als 10 Kriegsschiffe besitzen dürfen. Außerhalb Nordafrikas dürfen sie überhaupt keine Kriege mehr führen, innerhalb nur mit Genehmigung Roms. Der folgenschwerste Passus des Vertrags betrifft ihr Staatsterritorium. Die Karthager könnten zwar, so überliefert es ein antiker Historiker, alles Land, das sie von alters her hätten, behalten. Die Häuser, das Land und die Städte und alles Eigentum innerhalb noch zu bestimmender Grenzen, das dem Numiderkönig Massinissa gehöre oder seinen Vorfahren gehört habe, müssen sie diesem jedoch zurückgeben. Die unscharfe Wendung von den noch zu bestimmenden Grenzen will nicht recht zu den Gepflogenheiten des römischen Senats passen, der für seine Akribie in rechtlichen Fragen bekannt ist. Offenbar sät Rom hier ganz bewusst den Samen für künftige Konflikte zwischen Karthago und seinem Nachbarn Numidien. Massinissa dient dabei als Werkzeug. Der König war lange ein Freund Karthagos. Er ist sogar im Zuge der Bündnispolitik seines Vaters und Vorgängers in der Stadt aufgewachsen und erzogen worden. Im 2. römisch-karthagischen Krieg befehligte er in Spanien die numidische Reiterei im Dienste Karthagos, wechselte dann aber, als das Schlachtenglück sich Rom zuneigte, die Seiten und kämpfte fortan mit seinen Männern für das Imperium Romanum. Ein schwerer Schlag für Karthago, denn die Numider, Berberstämme, die südlich und westlich Karthagos in Städten als Bauern oder Nomaden leben, sind berühmt für ihre robusten Pferde und die Männer, die sie ohne Sattel und Zaumzeug zu reiten verstehen. Wenn sich die Stämme nicht gerade untereinander bekriegen, verdingen sie sich als Söldner die begehrteste Kavallerie der Zeit. Erst Massinissa ist es gelungen, die verschiedenen Berbervölker zu einem Großreich zu einen. Das Bündnis mit Rom stärkt seine Position zusätzlich. Ein stattlicher Mann von vornehmem Charakter sei er, so ein antiker Autor, dazu ein Kenner hellenistischer Lebensart. Massinissa bestellt griechische Musiker und Tänzer an seinen Hof. Einer seiner Söhne reist für die Teilnahme an einem Wagenrennen nach Athen. Ein anderer studiert dort Philosophie. Der König lässt seine Residenzstadt Cirta, heute Konstantin in Algerien, prachtvoll ausbauen. Mehr und mehr Numider werden sesshaft. Doch der Herrscher hat auch andere Seiten. Massinissa ist von skrupellosem Ehrgeiz erfüllt und fest entschlossen, sein Reich und seinen Einfluss weiter auszudehnen, auch auf Kosten Karthagos. Das macht ihn zum perfekten Instrument für die Römer, um das nordafrikanische Reich dauerhaft klein zu halten. Schon ein Jahr nach dem Friedensschluss zwischen Karthago und Rom annektiert Massinissa ein beträchtliches Territorium der Karthager mit der Begründung, es habe früher zu Numidien gehört. Ob dies stimmt und um welches Gebiet es sich handelt, geben die antiken Quellen nicht preis. Es spielt auch keine Rolle, denn als Karthago in Rom Beschwerde einlegt, schickt der Senat eine Kommission mit der Weisung, nach Nordafrika in jedem Fall dem Bündnisfreund Massinissa Recht zu geben. Ein Muster, das sich nun mehrfach wiederholt. Im Jahr 193 vor Christus besetzt der Numide zum zweiten Mal ein nicht näher bezeichnetes Gebiet und 182 vor Christus abermals mit der Begründung, das Land habe früher seinem Vater gehört. Tatsächlich handelt es sich um altes karthagisches Stammland, das Massinissas Vater nur kurzzeitig erobert hatte. Ein Jahrzehnt später bringt der König 70 karthagische Ortschaften an sich. Und um 165 vor Christus annektiert er einen fruchtbaren Landstrich gut 300 Kilometer südlich der Metropole am Golf von Tunis, der seit Jahrhunderten im Besitz der Karthager ist. Karthago, das sich ohne Erlaubnis Roms ja nicht militärisch gegen die Grenzverletzungen zur Wehr setzen darf, sendet jedes Mal Gesandtschaften in die Stadt am Tiber, um Einspruch zu erheben. Immer wieder reisen römische Gesandte an, um die Situation vor Ort zu prüfen, und immer wieder ergreifen sie die Partei Massinissas. Bald rechtfertigt der Numider seine Inbesitznahmen damit, dass die Karthager ja ohnehin nichts anderes als phönizische Eindringlinge seien und daher all ihr Land rechtmäßig seinen Vorfahren gehöre. Die karthagische Führung ist verzweifelt. Obwohl ihre Bürger die Verpflichtungen des Friedensvertrags von 201 vor Christus bis zur Selbstaufgabe erfüllen, bleiben sie für die Römer offenbar ewiger Feind und Gegner. Im Rat von Karthago fordern jetzt immer mehr Mitglieder, sich Massinissa anzuschließen und ein Teil Numidiens zu werden. Andere sprechen sich dafür aus, Widerstand zu leisten. Doch als der Numiderkönig 153 vor Christus mit dem Bagradas-Tal westlich von Karthago seine Annexionen fortsetzt, ist es allen genug. Schon bei einem früheren Grenzstreit hatten die Karthager den römischen Gesandten gesagt, statt des üblichen Schiedsspruchs sollten die Römer entweder für die Unversehrtheit ihres Staatsgebiets sorgen, ihnen selbst die Verteidigung gestatten oder, so schildert es ein antiker Historiker, wenn Gunst bei ihnen mehr gelte als Recht, ein für allemal verbindlich festlegen, wie viel Land sie Massinissa in Zukunft noch zuzuschanzen gedächten. Diesmal wollen die Karthager Roms Schiedsrichterrolle gar nicht mehr akzeptieren. Ein Urteilsspruch sei nicht nötig, sagen sie einer 152 vor Christus angereisten Kommission. Es müsse einfach nur der Friedensvertrag eingehalten werden. Die Aufregung in Rom ist groß. Die Ablehnung eines römischen Schiedsspruchs stellt nach Meinung einiger Senatoren eine Unbotmäßigkeit dar, die allein schon als Kriegsgrund gelten kann. Marcus Portius Cato, Mitglied der Delegation des Jahres 152 vor Christus, beendet fortan jede seiner Reden im Senat, egal zu welchem Thema, mit dem gleichen Satz, dass nämlich Karthago seiner Meinung nach zerstört werden müsse. Der berühmte lateinische Wortlaut von Catos Ausspruch »Ceterum censeo Carthaginem esse delendam« ist allerdings nicht von antiken Autoren überliefert, sondern die Schöpfung eines neuzeitlichen Philologen. Senator Cato ist ein Mann von mehr als 80 Jahren, sittenstreng, tugendhaft, unbestechlich. In den Kriegen gegen Hannibal hat er als Militärtribun an mehreren Schlachten teilgenommen, möglicherweise rühren daher sein Misstrauen und Hass auf das nordafrikanische Reich. Derweil wächst in Karthago die Verbitterung. Und so beschließt der Rat, im Jahr 150 vor Christus sein Staatsterritorium zu verteidigen. Eine Armee von 58.000 Mann marschiert gegen den Feind. Massinissa, auch schon inzwischen ein Greis von 88 Jahren, führt die Truppen persönlich an und besiegt die Karthager. Ihr Heer wird fast völlig aufgerieben. Nur General Hasdrubal und einige Offiziere können fliehen. Was für ein Debakel. Nicht nur sind zehntausende Soldaten gefallen, Karthago hat mit dem Feldzug auch gegen den Friedensvertrag verstoßen. Ohne Erlaubnis Roms darf das Reich in Nordafrika ja keine Kriege führen, schon gar nicht gegen einen Bundesgenossen der Herren vom Tiber. Roms Senat hat jetzt, was er braucht, einen legitimen Angriffsgrund. Denn obgleich Krieg für Rom fast den Normalzustand darstellt, legt man dort Wert darauf, stets einen gerechten Kampf zu führen. Erst ein solcher Grund macht einen Feldzug möglich, der sich verträgt mit Gesetz, Moral und dem Willen der Götter Roms. Insgeheim beschließt der Senat noch im Jahr 150 vor Christus die Vernichtung Karthagos. Warum genau, ist unklar. Schon die antike Welt rätselt über die Motive Roms. Möglicherweise treibt den Senat die Sorge, der Konkurrent könnte wieder zu alter Größe zurückfinden. Vielleicht befürchtet das Gremium, Massinissa könnte selbst Karthago erobern und damit zu mächtig werden. Und es spielt mit Sicherheit eine Rolle, dass Rom in Karthago seinen erklärten Erbgegner sieht, einen Todfeind seit mehr als 100 Jahren. Hannibal in Italien. Und vor den Toren der ewigen Stadt ist ein Trauma, von dem sich Rom noch nicht erholt hat. Der wichtigste Grund jedoch dürfte sein, dass die Römische Republik, früher ein Akteur unter vielen, seit ihrem Sieg über das Großreich Makedonien im Jahr 168 vor Christus zur alleinigen Vormacht im Mittelmeerraum aufgestiegen ist. Alle anderen Staaten sind entweder untergegangen oder von Rom auf Mittelmaß gestutzt. Mit seinem Widerstand gegen Roms Vermittlerrolle hat Karthago nun die neue Stellung der Republik als Weltschiedsrichter angezweifelt, und diese Art der Auflehnung ist aus römischer Sicht nicht mehr hinnehmbar. Darum wollen die Herren vom Tiber ein Exempel statuieren. Auf der anderen Seite des Mittelmeers ahnt wohl niemand etwas von dem geheimen Vernichtungsbeschluss. Aber auch den Karthagern ist klar, dass sie vertragsbrüchig geworden sind. Eilig reisen Gesandte nach Rom, um den Schaden zu begrenzen. Dort teilen sie den Senatoren mit, dass der Rat Hasdrubal und einige andere Kriegstreiber wegen des unerlaubten Feldzugs bereits zum Tode verurteilt habe. Was Karthago noch tun könne, um Rom günstig zu stimmen und den Frieden zu erhalten. Das Reich müsse den Römern hinreichend Genugtuung leisten, lautet die wenig präzise Antwort der Senatoren, die sie auch auf Nachfrage nicht näher ausführen. Nur kurze Zeit später, noch während eine nächste Gesandtschaft unterwegs nach Rom ist, trifft in Karthago ein römischer Bote ein, der die Kriegserklärung überbringt. Dazu die Nachricht, dass ein Heer bereits unterwegs nach Sizilien sei, um von dort nach Nordafrika zu segeln. Karthago das den Krieg um jeden Preis vermeiden will, bietet daraufhin die Unterwerfung an. Die Deditio ist ein formaler Akt des römischen Rechts, bei dem sich die Kapitulierenden vollständig der Verfügungsgewalt Roms ausliefern. Der Senat antwortet, wenn Karthago 300 Kinder der vornehmsten Familien als Geiseln zum Heer nach Sizilien bringe und noch einige andere Forderungen erfülle, könnten die Karthager ihre Freiheit behalten. Die Karthager tun, wie ihnen aufgetragen, nur um auf Sizilien zu erfahren, dass die Römer dennoch nach Nordafrika übersetzen wollen. Dort gäbe es weitere Anweisungen. Und so segelt eine Armee aus 80.000 Fußsoldaten und 4.000 Reitern unter der Führung der beiden für dieses Jahr gewählten Konsuln über das Meer und bezieht ein Lager an der nordafrikanischen Küste nur 35 Kilometer von Karthago entfernt. Hier stellen die Konsuln die nächste Forderung, da Karthago ja Frieden wünsche, brauche die Stadt auch keine Waffen mehr, diese seien Rom auszuhändigen. Was bleibt dem Rat übrig? Eine lange Wagenkolonne mit unzähligen Schwertern und Lanzen, 200.000 Rüstungen und 2.000 Katapulten macht sich auf den Weg ins römische Feldlager. Nur dem zum Tode verurteilten Hasdrubal ist es mit seinen bewaffneten Truppen gelungen, aus der Stadt zu fliehen. Im Hinterland, so heißt es, sammelt er ein neues Heer. Erst mit der dritten Forderung enthüllen die Römer ihren eigentlichen Plan. Die Karthager dürften weiter frei nach eigenen Gesetzen leben, aber sie müssten dafür ihre Stadt aufgeben und 16 Kilometer landeinwärts eine neue Siedlung gründen. Denn diese eure Stadt wollen wir, so ist es beschlossen, von Grund auf zerstören, sagen die Konsuln nach der Überlieferung des antiken Geschichtsschreibers Appian. Dies sei sogar zum Besten der Karthager, denn der Anblick des Meeres erinnert euch an die einstmals darauf ausgeübte Herrschaft. Es ermutigt euch dadurch zu Unrechtstaten und stürzt euch so ins Unglück. Dem Einspruch der Karthager begegnen die Konsuln mit Verweis auf die Deditio. Durch die Unterwerfung seien die Römer ermächtigt, nach Belieben mit den Karthagern zu verfahren. Das stimmt, indes führt eine Deditio in der Regel zu einer maßvolleren Behandlung des Gegners. In Karthago löst die Nachricht unbändigen Zorn aus. Die Gesandten, die sie überbracht haben, werden gesteinigt, ihre Leichen durch die Straßen geschleift, Anhänger des Friedenskurses von einem Mob in Stücke gerissen, italische Händler verprügelt. Dann jedoch wandelt sich die Wut in Tatkraft. Eine Entschlossenheit kam über sie, lieber alles und jedes zu erdulden, als die Stadt aufzugeben, schreibt Appian. Noch am selben Tag erklärt der Rat von Karthago Rom den Krieg. Das Todesurteil gegen Hasdrubal wird aufgehoben, ein Hilfsgesuch an ihn gesendet. Überall in der Stadt, auf Plätzen und in Tempelbezirken errichten die Bewohner Waffenschmieden, Männer wie Frauen arbeiten in Schichten und fertigen 500 Lanzen, 300 Schwerter, 100 Schilde und 1000 Wurfgeschosse täglich. Frauen schneiden sich ihre Haare ab, um daraus die Bespannung der Katapulte zu flechten. Sklaven erhalten die Freiheit, wenn sie zu kämpfen bereit sind. Die Stadt und ihre Bewohner sind zu allem bereit. Als die Römer schließlich 149 vor Christus gegen Karthago marschieren. Die beiden Konsuln rechnen mit einer schnellen Entscheidung. Die römische Armee ist die beste der Welt, ihre Belagerungstechnik gefürchtet. Allerdings ist Karthago noch nie erobert worden. Die Stadt liegt auf einer Halbinsel auf drei Seiten von Wasser umgeben. Nur ein 4 Kilometer schmaler Streifen Erde verbindet sie im Westen mit dem Festland. 5 Meter dicke Mauern aus weißem Sandstein schützen die Kapitale zur Seeseite. An der Landenge erhebt sich ein unüberwindbarer Ring aus 3 je 14 Meter hohen Mauern mit Wachtürmen alle 30 Meter. Gegen dieses Bollwerk rennen die Konsuln mit ihren Truppen nun an, der eine im Westen, der andere im Süden, und scheitern beide. Die Römer haben nicht mit dem Mut der Verteidiger gerechnet. Immer wieder reiten kleine Einheiten karthagischer Soldaten nächtliche Angriffe gegen die feindlichen Lager, stecken die Belagerungsmaschinen in Brand, schicken unbemannte Boote mit brennendem Reisig gegen die römische Flotte und vernichten so zahlreiche Schiffe. Der Feldherr Hasdrubal, wieder mit seiner Stadt versöhnt, kontrolliert derweil mit einem Heer das Hinterland, versorgt Karthago mit Vorräten, stört die Versorgungslinien der Römer. Der Numiderkönig Massinissa kann den Legionen nicht mehr beistehen, denn er ist kurz nach Kriegsbeginn gestorben. Seine Nachfolger warten erst einmal ab, wie sich die Lage entwickelt. Schließlich stellt einer der Konsuln Hasdrubal in einer Schlacht und unterliegt. Ende 149 vor Christus sind die Römer ihrem Ziel keinen Schritt näher gekommen. Im Jahr darauf versucht ein neuer Oberbefehlshaber, die karthagischen Städte im Hinterland zu erobern und die Metropole so von der Versorgung abzuschneiden. Er erweist sich dabei als noch unfähiger als seine Vorgänger. Karthago schöpft Hoffnung. In Rom wird nun Publius Cornelius Scipio Aemilianus zum nächsten Konsul und Kommandanten in Nordafrika ernannt. Aus einer aristokratischen Familie stammend, wurde dieser als Kind vom Sohn des Hannibal-Bezwingers Publius Cornelius Scipio Africanus adoptiert und trägt seitdem den berühmten Namen. Mit 38 Jahren hat er zwar das Mindestalter für das Amt noch nicht erreicht, aber Scipio hat bereits als Militärtribun vor Karthago gedient und ist bei den Legionen so beliebt, dass man eine Ausnahme macht. Unter seinem Kommando gelingt es den römischen Truppen im Frühjahr 147 vor Christus erstmals, bei einem nächtlichen Angriff in die Vorstadt Karthagos einzudringen. Doch am nächsten Tag müssen er und seine Soldaten mit ansehen, wie ihre von den Karthagern gefangen genommenen Kameraden auf der Stadtmauer grausam getötet werden. Scipio entscheidet nun, Karthago hermetisch abzuriegeln und auszuhungern. In nur 20 Tagen lässt er eine gewaltige Befestigungsanlage mit Gräben, Palisaden und Wachtürmen über die ganze Breite der Landenge anlegen und wenig später mit einem Damm auch den Seezugang Karthagos blockieren. In der Stadt drängen sich Flüchtlinge aus dem Hinterland. Auch Hasdrubal und sein 7000 Mann starkes Heer sind kurz vor der Abriegelung noch nach Karthago zurückgekehrt. Der General hat sich zum Alleinherrscher aufgeschwungen, er trägt Purpur, lässt sich von einer Leibgarde begleiten und Kritiker kurzerhand hinrichten. Während die übrigen Bürger hungern, feiert er mit seinen Soldaten und Anhängern Gelage. Unterdessen erobern die Römer im Winter die karthagische Stadt Neferis im Südosten. Danach unterwerfen sie auch alle anderen Städte des nordafrikanischen Reichs. Karthago steht endgültig allein. Dann, im Frühjahr 146 vor Christus, setzt Scipio zum finalen Angriff an. Immer wieder lässt er seine Soldaten zum Schein die Mauern am Handelshafen berennen. Hasdrubals Truppen sind abgelenkt und so lassen sie eine Schwachstelle in den Befestigungen am Kriegshafen unbeaufsichtigt. Hier fallen die Römer nun ein. Im Handstreich erobern Scipio und seine Legionäre binnen eines Tages das Viertel der Hafenarbeiter in der Unterstadt. In der Nacht versammeln sie sich unter Waffen auf dem Forum. Der Feind steht mitten in der Stadt. Und die Karthager verfügen offenbar nicht mehr über genug Soldaten, die Römer anzugreifen oder gar zu vertreiben. Die meisten Bewohner haben sich ohnehin schon auf die Birsa geflüchtet, den zentralen Hügel Karthagos. Am nächsten Morgen macht sich Scipio mit 4000 frisch eingewechselten Soldaten daran, diesen zu erobern. Der Krieg tritt nun in seine schrecklichste Phase ein. Drei Straßen, gesäumt von mehrstöckigen Wohnhäusern, führen den Berg hinauf. Während Legionäre in geschlossener Formation Straßenzug um Straßenzug erobern, säubern andere Soldaten die Dächer von Widerstandskämpfern. Alles war erfüllt von Stöhnen, Weherufen, Geschrei und jeglicher Art Leiden, schreibt Appian. Die Römer haben den Auftrag, keine Gefangenen zu machen. Als die Birse erreicht ist, befiehlt Scipio, die Straßenzüge abzubrennen und sodann den Schutt wegzuräumen, damit seine nachfolgenden Truppen ungehindert den Hang hinaufmarschieren können. Zwischen den rauchenden Trümmern sind unzählige Menschen zu sehen, vor allem greise Frauen und Kinder, die sich in den Häusern versteckt hatten und nun, verwundet und von Verbrennungen gezeichnet, durch die Straßen taumeln. Manche werden von den Pferden der Reiterei niedergetrampelt, andere von den Legionären massakriert oder von den Räumkommandos zusammen mit dem Schutt in ausgehobene Gruben gestoßen. 6 Tage dauert das Gemetzel. Am 7. Tag steigt eine Delegation der Ältesten der Stadt von der Birsa hinab, überreicht Scipio Olivenzweige und bittet um das Leben der Eingeschlossenen. Scipio lenkt ein. 50.000 Männer, Frauen und Kinder verlassen durch ein kleines Tor die Zitadelle. Sie werden von den Römern in die Sklaverei geführt. Nur Hasdrubal, seine Familie sowie 900 Soldaten und römische Überläufer harren weiter auf der Birsa aus, zuletzt auf dem Dach des Eschmun-Tempels, dem höchstgelegenen Gebäude der Metropole. Doch dann lässt Hasdrubal, der wohl nur sein eigenes Leben retten will und daher bereits insgeheim Kontakte zu den Römern aufgenommen hat, seine Anhänger vollends im Stich. Allein flieht er zu Scipio, wirft sich ihm zu Füßen und umarmt die Knie des Römers. Und tatsächlich, Scipio gewährt ihm Gnade. Der karthagische Feldherr wird sein Leben friedlich auf einem Landgut in Italien beschließen. Als seine Soldaten von dem Treuebruch erfahren, geben sie ihren Widerstand auf und setzen den Tempel in Brand. Hasdrubals Ehefrau verflucht ihren Gatten mit den Worten: »Du Schuft, Verräter und elendiglichster Feigling unter den Männern!« Dann tötet sie ihre Kinder und stürzt sich selbst in die Flammen. Wie der Gründungsmythos um Karthago und die legendäre Prinzessin Elisa endet auch der 3. und letzte römisch-karthagische Krieg mit einer Frau, die den Feuertod wählt. Nach fast 7 Jahrhunderten seiner Existenz ist Karthago nicht mehr. Einige Wochen später kehrt Scipios Armee zurück, um jene Teile der Stadt niederzubrennen, die noch stehen. Die Überlieferung, der Feldherr habe danach das Land mit Pflügen einebnen lassen und Salz in die Furchen gestreut, ist die Erfindung eines späteren Schriftstellers aus Byzanz. Doch Scipio spricht die Consecratio aus, ein Ritual, mit dem er das Terrain den Göttern der Unterwelt widmet und jeden Sterblichen verflucht, der hier noch einmal zu siedeln wagt. Da aber das Imperium Romanum immer auf Landsuche für seine Bürger ist, gibt es bereits 24 Jahre später Pläne, eine Kolonie in Karthago zu gründen. Das Vorhaben scheitert allerdings an innenpolitischen Auseinandersetzungen. 44 vor Christus plant der römische Diktator Gaius Julius Caesar, seine Veteranen auf dem Gebiet anzusiedeln, doch es ist erst Octavian, der spätere Kaiser Augustus, der im Jahr 29 vor Christus die Verfluchung aufhebt und eine neue Stadt auf den Ruinen Karthagos bauen lässt. Ein großes Forum mit prächtigen Tempeln entsteht auf der Birsa. An den Hängen legen die Römer Terrassen an. Das neue Karthago steigt zu einer der größten Städte des Imperium Romanum auf. Viele Jahrhunderte später wird die Metropole sogar noch einmal zur Hauptstadt eines Reiches. Im Zuge der Völkerwanderung setzt der germanische Stamm der Vandalen von Europa nach Nordafrika über und lässt sich im Jahr 439 nach Christus in Karthago nieder. Endgültig zerstört wird die Stadt von muslimischen Eroberern 698. Danach entwickelt sich das benachbarte Dorf Tunis zur neuen Metropole. Das antike Reich von Karthago ist zwar mit der Eroberung durch Scipio im Jahr 146 vor Christus untergegangen, doch seine Kultur überlebt die Zerstörung in Teilen. Weiter beten die Menschen der Region karthagische Götter wie Tinit, auch Tanit genannt, und Baal Hamon an. leben die Rituale, geben ihren Kindern karthagische Namen. Noch im 4. Jahrhundert nach Christus berichtet der nordafrikanische Kirchenvater Augustinus, dass die Bauern sich untereinander im Idiom der einstigen Großmacht unterhielten. Aber was unwiederbringlich verloren geht, sind die Gedanken und Schriften der alten Karthager, ihre Geschichtsbücher, Briefe und Enzyklopädien. Angeblich übergeben die Römer alle Bibliotheken der Stadt den numidischen Nachbarn, doch nichts davon bleibt erhalten. Nur winzige Fragmente, überliefert in lateinischen oder griechischen Übersetzungen, künden vom einstigen intellektuellen Reichtum am Golf von Tunis. Überdauert hat dagegen die Stimme der Sieger. Ein Jahrzehnt nach der Zerstörung Karthagos veröffentlicht der römische Dichter Plautus eine Komödie mit dem Titel »Das Punierlein«. Punier ist die römische Bezeichnung für Karthager. Hauptfigur ist ein Punier durch und durch, und damit meint der Verfasser, dass er verschlagen ist, gierig, gottlos, grausam und schlimmer stinkt als eine Bank römischer Ruderer. Roms Propaganda und Selbstdarstellung prägen über Jahrhunderte das Bild von den Karthagern. Rasch gerät in Vergessenheit, dass jeder der drei sogenannten punischen Kriege von Rom ausging. Karthago habe seinen Untergang selbst verschuldet, suggerieren die Autoren. Dabei war es einfach das Unglück des nordafrikanischen Reichs, der aufstrebenden Weltmacht Rom im Weg zu stehen.
Ja. Und von der werden wir hier bei Verbrechen der Vergangenheit ganz sicher noch öfter hören. Das war Peter Kämpfe mit einer Geschichte aus der Geo-Epoche-Ausgabe Karthago. Anja, zum Abschluss die Frage, was war eigentlich deine Lieblingsgeschichte in dem Heft, von der mal abgesehen, die wir gerade gehört haben?
Das ist eine schwierige Frage, weil sie alle toll sind. Aber am lehrreichsten fand ich tatsächlich die über die Phönizier selbst, wie sie von einzelnen Stadtstaaten in der Levante aus zu einer hochstehenden Zivilisation von Seefahrern, Handwerkern, Kommunikationsexperten und Kaufleuten wurden. Einer Großmacht ohne Land.
Ja, spannende Geschichte, kann man nachlesen, wie auch das, was wir eben gehört haben. Und überhaupt alles, was GeoEpoche so macht, auf GeoEpoche Plus, also bequem digital nachlesbar dort. Der Weg dorthin zu GeoEpoche Plus, der ist in den Shownotes verlinkt. Und wer noch mehr von den Römern hören möchte, unsere Podcast-Serie Germanen gegen Rom, die ist weiter bei Geo Plus zu hören. Auch bei Geo Epoche Plus ist sie inklusive. Und unter geo.de/germanen kommt ihr zu einem vergünstigten Preis an das gesamte Angebot. So, und dann freuen wir uns natürlich wie immer, wenn ihr uns Feedback und Fragen schickt zu unserem Podcast, gerne per Mail an verbrechenderVergangenheit@geo.de. Wenn ihr Verbrechen der Vergangenheit in euren Podcast-Apps abonniert, bewertet und ja, wenn ihr hier einfach in 2 Wochen wieder dabei seid. Macht's gut bis dahin. Tschüss.
Tschüss.